Du musst dich selber um deine KI kümmern. Die eigentliche Magie sind ja die KI-Modelle in Kombination mit deinen SAP-Daten und dieses Grounding, also zu wissen, wann ich wo suchen muss. Es gibt da kein, das lohnt sich erst ab dieser Unternehmensgröße. Es wäre falsch zu sagen, KI sollte nur in der Cloud laufen. Wir sprechen hier wirklich inzwischen von einem KI-Agenten, der für dich dann den Auftrag storniert oder der sich proaktiv meldet, weil er eine Liefersperre identifiziert hat und deine Ware nicht ausgeliefert werden kann. Unternehmen müssen nicht irgendwie auf Joule getrieben werden, sondern sollten bewusst sich selber die Frage stellen, das ist das, wo wir auch immer hinberaten, was ist jetzt für meine IT-Landschaft und meine User Experience die beste Entscheidung?
Hallo und herzlich willkommen. Willkommen beim SAP IT-Podcast der MindSquare AG. Mein Name ist Tobias Harmes und wir reden heute über KI für SAP On-Premise. Geht das überhaupt? Ich habe mir einen kompetenten Ansprechpartner und Gast eingeladen dafür, Philipp Schur. Hallo Philipp.
Hallo Tobi.
Philipp ist ein erfahrener Management- und Technologieberater sowie Bereichsleiter für das Thema künstliche Intelligenz bei MindSquare. Er berät beim Aufbau und der Realisierung von IT-Strategien und unterstützt Unternehmen aus diversen Branchen im Bereich KI, wie zum Beispiel Healthcare-Konzern Asklepios und den Automobilzulieferer Continental. Ja, in den letzten Monaten hat er durch Workshops, Strategieberatung und Einführungsprojekte den Grundstein für eine erfolgreiche KI-Nutzung in zahlreichen Unternehmen gelegt und heute hoffentlich auch hier im Podcast. Ich bin gespannt. Hallo Philipp.
Ja, hi, freue mich, dass ich dabei sein kann.
So, lass uns doch mal reden über KI und SAP On-Premise. Der Elefant im Raum, kann ich KI überhaupt nutzen, wenn ich SAP On-Premise habe?
Ja, das ist wirklich der Elefant im Raum und eigentlich auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, ich würde da gerne mal mit dir drüber quatschen, weil ich glaube, das interessiert viele Leute. Natürlich geht das. Unternehmen oder Kunden fühlen sich nur vielleicht ein bisschen alleingelassen gerade, weil jetzt von SAP selber oder auf Gremien wie der DSAG und Co. Hört oder da zurückkommt, fühlt man sich vielleicht ein bisschen so, als ob das nicht gehen würde, beziehungsweise nicht gewollt ist. Und die kurze Antwort ist erstmal, ja, das geht. Es gibt viele spannende Ansätze. Es gibt den reinen On-Premise-Ansatz. Also ich muss nicht in die Cloud gehen, um KI nutzen zu können. Das ist erstmal klare Kernaussage 1. Oder ich habe auch so weichere Möglichkeiten, wir nennen das dann immer einen hybriden Ansatz. Das heißt, ich kann bewusste Dinge in die Cloud bringen, um von der Cloud zu profitieren. Mit meinem SAP-System, mit meinen Daten und alles, wo ich sozusagen die Sorge habe oder die Sicherheit möchte, on-premise bleiben und weil es meiner eigenen SAP-Strategie dann eben entspricht.
Jetzt muss man ja auch vielleicht nochmal kurz differenzieren. Wenn ich jetzt ein SAP On-Premise habe, heißt das ja auch nicht unbedingt, dass ich also gegen Cloud bin oder dass ich also bei der Cloud-Nutzung eingeschränkt bin. Wie würde denn jetzt, ich sag mal, der Normalfall sein aus Sicht von SAP? Also wie würde da, ich sag mal, KI-Nutzung aus Sicht von SAP in a perfect world eigentlich stattfinden? Ja. Also der Standard. Lass uns einmal kurz über den Standard sprechen, bevor wir sozusagen nochmal dann sagen, ja okay, wie kann ich das dann trotzdem haben vielleicht?
Ja, das ist ein guter Ausgangspunkt. Also der Standard ist ja erstmal, und damit gehen wir schon auf eine Zielgruppe nämlich klar ein und eine andere nicht, die Kunden, die halt sagen, wir wollen S/4HANA und Premise behalten und weiter einsetzen. Für uns ist ein RISE-Paket oder irgendeine Art von SAP-Cloud-Hosting bzw. Betrieb nicht das Richtige. Und dann gibt es trotzdem natürlich von SAP sozusagen einen Standard, der heißt dann aber relativ einfach, du musst dich selber um deine KI kümmern, beziehungsweise du musst dich selber darum kümmern, dass dein SAP-System mit KI integriert wird und die Power von KI nutzen kann. Und dafür bietet die SAP ein konkretes Produkt, nämlich die Business Technology Plattform. Das ist ja immer das Erweiterungsfundament für jegliche technologische Möglichkeiten. Darunter zählt halt eben auch KI und auf der Business Technology Plattform gibt es dann das SAP AI oder auch Gen AI Hub, wo ich dann KI-Modelle aktivieren kann, also Large Language Modelle wie so ein ChatGPT-Modell beispielsweise und die dann auf bestimmte Use Cases ausrichten kann und die ich dann mit meinem SAP-System halt selber verbinden kann. Das heißt, ich kann dann wirklich sagen, an der Stelle in meinem Geschäftsprozess oder meiner Anwendung, da möchte ich jetzt mal die Power von KI nutzen, um effizienter zu werden oder ähnliches. Und dann integriere ich über klassische Schnittstellen an dieser Stelle das KI-Modell aus der BTP.
Jetzt sind wir schon auf die BTP gesprungen. Wenn ich jetzt nochmal kurz davor gucke, was bietet denn SAP ganz normal an, sage ich mal. Also mal angenommen, ich will mir erstmal das Portfolio von SAP ansehen. Da gibt es ja Joule zum Beispiel. Was ist die Nutzungslimitierung von Joule? Also kann ich Joule auch haben, wenn ich on-premise bin?
Nein, du kannst es nicht so haben wie die Kunden, die halt in der Cloud sind. Also Joule ist ja letztendlich sozusagen der Copilot, der Chatbot, der in den SAP-Anwendungen, in den Fury-Apps und dem Fury-Launchpad dann stattfindet. Das ist ja dein Companion, der dir hilft, die richtigen Dinge zu finden, dir bei der Bedienung des Systems hilft, der aber auch Aktionen und Aktivitäten für dich ausführt. Also wir sprechen hier wirklich inzwischen von einem KI-Agenten, der für dich dann den Auftrag storniert oder der sich proaktiv meldet, weil er eine Liefersperre identifiziert hat und deine Ware nicht ausgeliefert werden kann und sagt, hey, kümmere dich mal bitte um das Problem, was ich hier gefunden habe. Und der fundiert zu 100% auf Cloud-Technologien. Das heißt, du brauchst ein SAP-Build-Workzone in der Cloud, also ein Launchpad, auf dem deine Anwender sich bewegen. Du brauchst Cloud-Lösungen mit Joule Functions, sowas wie ein S/4HANA Public Cloud-System oder ein Ariba-System in der Procurement-Bereich, SuccessFactors im HR-Bereich. Also du brauchst eine Software-as-a-Service-Foundation, damit du Joule so nutzen kannst. Es gibt Krücken, wie zum Beispiel, du kannst auch ein On-Premise-System über so ein Cloud-Launchpad irgendwie einbedden und dann da Joule, ja, du kannst es irgendwie aktivieren. Es ist dann aber eher so eine KI-Hülle ohne wirklichen Nutzen. Also du kriegst es installiert, aber den Mehrwert bezweifle ich ganz stark an der Stelle, weshalb wir sagen, ja, das ist der Standardfall, aber für On-Premise-Kunden eher unbrauchbar.
Also die Integration geht auf keinen Fall dann so tief, ne, so dass du dann wirklich diese Use Cases, die dann ja typischerweise dann bei SAP-Präsentationen dann gezeigt werden, auf Messen und Veranstaltungen, dass ich die dann auch nutzen kann.
Ganz genau.
So, also ich müsste im Prinzip das Cloud-Portfolio der SAP konsumieren, inklusive dem S/4HANA als Cloud, also eben nicht S/4HANA, ne, sondern Cloud-ERP, ein Begriff, der ja jetzt auch noch nicht so alt ist irgendwie, aber von SAP dann signalisiert, hier, wir liefern dir demnächst dein ERP halt komplett als Software as a Service aus dem Browser heraus, aus dem Endgerät heraus. Und wir sind gar nicht mehr angewiesen auf irgendwelche On-Premise-Installationen, wo sie auch immer sind, in meinem eigenen Rechenzentrum oder beim Hoster. Okay, das heißt also, der Standard wäre, ich würde einfach alles mit SAP machen in der Cloud. Wenn ich das nicht machen kann oder will oder noch nicht so weit bin, weil ich sage, okay, mein S/4HANA on-premise, das habe ich vielleicht gerade erstmal abgegradet auf S/4HANA. Jetzt möchte ich das gerne auch noch ein bisschen nutzen. Du hast eben gesagt schon, die BTP und dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt, jetzt eine KI anzudocken. Beschreib doch bitte mal, wie sieht das aus? Wie sieht so eine technische Lösung aus? Und wie weit geht die, dass sie vielleicht eine Alternative zu Joule ist? Also ist die dann so gut wie Joule?
Ja, also erstmal muss man sagen, so gut wie Joule ist.
Oder besser.
Genau, ist so eine fließende Grenze, weil es sich natürlich stetig weiterentwickelt. Und ich würde schon sagen, es gibt ein paar coole Use Cases. Aber das heißt ja nicht zwingend, dass das für das eigene Unternehmen die besten Use Cases sind. Und ich würde es wirklich immer, also so eine Architektur lässt sich mal gut an einem Beispiel erklären. Und ein wirklich schönes, klassisches Beispiel, wo die SAP auch eigene Standardthemen für hat, ist halt eben, so diese informational support. Das heißt, ich habe ja ein SAP-System mit wahnsinnig komplizierten, großen Datenmengen, die überall verknüpft sind. Und dann wird es ja manchmal wahnsinnig schwer, zum Beispiel so eine einfache Frage zu beantworten, wie ist eigentlich gerade der Auftragsstatus? So, das kann an irgendwelchen Liefersperren, wie ich schon sagte, hängen. Der Auftrag kann irgendwo an verschiedensten Stellen im Unternehmen gerade hängen. Und ich muss mich da eigentlich von Transaktion oder Fury-App zu Fury-App klicken. Und da hilft natürlich sowas wie Joule wahnsinnig gut, um einfach Frage-Antwort-Spiel zu. Die Informationen kommen zu mir, statt dass ich zu den ganzen Informationen gehen muss. Und letztendlich ist das, wie das aufgebaut ist, sehr relativ simpel, nämlich es gibt ein Chatfenster, wo auch immer das dann erstmal liegt. Über dieses Chatfenster kann ich meine Fragen stellen. Diese Frage geht an ein Large Language Modell oder generell an ein generatives KI-Modell. Und dieses Modell weiß dann, wo es suchen muss. Es nennt sich dann in der KI immer Grounding. Also ich weiß, welche Datenquellen für welche Szenarien wichtig sind und wo ich suchen muss. Und das weiß dann eben beim Stichwort Auftragsstatus. Okay, ich gucke jetzt hier in die Order Table. Ich gucke jetzt hier an den jeweiligen Businesspartner und ich gucke an die relevanten Informationen, macht sich sozusagen, springt von Informationsknoten zu Informationsknoten und liefert mir dann aber ja natürlicher Sprache das Ganze zurück. Und diese ganzen Punkte, die ich gerade genannt habe, also ein Chatfenster, ein KI-Modell und eben die SAP-Daten, bis auf die SAP-Daten kann ich mir eigentlich komplett aussuchen, wie ich das umsetze. Mache ich das mit Joule, wenn es geht? Klar, super, es ist embedded, es funktioniert. Kann ich Joule nicht einsetzen, dann muss ich mir überlegen, entwickle ich mir mein eigenes Chatbot-Frontend, entwickle ich mir meine eigenen Apps, nutze ich so externe Chatbot-Fenster und wo lasse ich mein KI-Modell laufen? Und wie verbinde ich dieses KI-Modell mit meinem SAP-System? Und um an diesem Beispiel zu bleiben, ich kam aus so einem konkreten Projekt, wo ich letzte Woche noch beim Kunden vor Ort war, wo wir eine Architektur realisiert haben, erzählen. Die haben den Microsoft Copiloten genommen. Also ich bin jetzt sehr in einem konkreten Beispiel drin, aber ich glaube, daran wird es schön anfassbar. Ein mittelständisches Unternehmen hat einen Microsoft Copiloten. Da stellen die eine Frage wie, hey, was ist der Auftragsstatus? Der Copilot hat ein ChatGPT-Modell oder OpenAI-Modell dahinter, worüber er dann versteht, was die Frage ist, wo er suchen muss. Und hat eben über Konnektoren die SAP-Datenquellen, also die SAP-Datenbank, stumpf gesagt, angebunden und liefert im ganz normalen Copilot oder Microsoft Teams zurück. Auftragsstatus ist freigegeben in Auslieferung. Auslieferungsdatum ist der 11.11. Das funktioniert fantastisch und genauso gut, würde ich sagen, wie Joule und manchmal eben auch besser und manchmal vielleicht eben schlechter als der von SAP eigenen Standardfall.
Also nur, damit ich verstehe, wie sich das anfühlt. Das heißt, ich gehe in Microsoft Teams rein und chatte im Prinzip mit meinem SAP. Also so wie ich jetzt in den Demos da oder ich habe es vielleicht auch selber in SuccessFactors schon ausprobiert, da den Joule aufmache und dann da Fragen stelle zu Abwesenheitsanträgen oder was auch immer, habe ich da die Möglichkeit, dann in Teams dann zu sagen, okay, gib mir den Auftragsstatus für XY.
Genau, die eigentliche Magie sind ja die KI-Modelle in Kombination mit deinen SAP-Daten und dieses Grounding, also zu wissen, wann ich wo suchen muss. Und das Chatbot-Fenster ist ja letztendlich immer nur die User-Experience, die kann ich frei entscheiden. Also ich kann eine eigene Web-Applikation nehmen, es gibt Open-Source-Chat-Lösungen, Open-Web-UI, ist am Markt gerade ein schönes Open-Source-Modell, das viele in ihrer eigenen Infrastruktur betreiben. Dann haben sie so eine Web-Applikation, die sieht aus wie ChatGPT, hat eine ähnliche User-Experience und ich kann dann beliebig sagen, hey, wenn ich jetzt hier eine Frage reinstelle, an welches KI-Modell mit welchen angeschlossenen Daten, wie zum Beispiel SAP, soll diese Frage jetzt gerichtet werden? Das heißt, Unternehmen müssen nicht irgendwie auf Joule getrieben werden, sondern sollten bewusst sich selber die Frage stellen, das ist das, wo wir auch immer hinberaten, was ist jetzt für meine IT-Landschaft und meine User Experience die beste Entscheidung? Ist es Microsoft Copilot, weil das jeder hat oder Teams, weil das jeder hat? Oder vielleicht so eine so Open-Source-Eigenlösung, die ich dann lokal deployen kann, auf meine Mobile-Devices ausrollen kann und Herr des Ganzen bin komplett. Das hängt total davon ab, was am besten in mein Unternehmen passt.
Das heißt, da gibt es jetzt auch gerade schon Standards, die sich entwickeln, also wo Unternehmen sozusagen eben das nicht selber programmieren müssen, bestimmte Teile, wie jetzt zum Beispiel das Frontend, dass das so ein bisschen ChatGPT-Style ist, was sich ja schon mehr oder weniger jetzt im Moment so als Standard etabliert hat. Ne? Wie spreche ich mit einer generativen KI? Ja, über Chat und ich kann da irgendwie Anhänger reinwerfen und Bilder und irgendwelche Texte reinpasten und dann passiert irgendwie Magic. Da gibt es also, ich sag mal, fertige Lösungen und Open Web UI wäre dann so eine dieser Lösungen, mit denen ich dann irgendwie hinten irgendwas anbinden kann.
Genau, also ich nenne jetzt ja gerade schon viele, viele verschiedene Beispiele, Open Web UI, Joule, Copilot. Warum tue ich das? Eine klare Empfehlung auch einmal auszusprechen. Solche etablierten Fälle wie ein Chatbot, der mein SAP-System durchsucht, das sind etablierte Lösungen, das sind auf Enterprise-Niveau, also wirklich für Unternehmen jeglicher Größe, die seit 2 Jahren eigentlich fester Bestandteil in ganz, ganz vielen Unternehmen bereits sind. Die sind etabliert. Da geht es nicht darum, dass das ein Unternehmen selber entwickeln sollte oder muss, sondern da geht es eher darum, Baukastenprinzip, es gibt für jede Komponente, die ich brauche, KI-Modell, Chatbot-Frontend, Integration ins SAP-System, gibt es halt verschiedenste Bauklötze und es ist eigentlich nur die Frage, welchen Bauklotz möchte ich nehmen, welcher Bauklotz passt dann bei mir am besten. Und da muss ich die miteinander zusammenstecken.
Ist denn das etwas, was ich sozusagen immer einreihen muss dann in eine, ich sag mal, Unternehmensstrategie? Also muss die SAP-Abteilung warten darauf, dass also insgesamt das Unternehmen KI-Initiative ergreift und da so einen zentralen Chatbot aktiviert oder ist das etwas, oder vielleicht kannst du das ja aus deinen Kundenprojekten auch berichten, ne? Gibt es die Initiative aus dem SAP-Bereich mehr oder weniger oder ist das etwas, wo es da so eine, es ist ja manchmal wie Analytics oder auch andere Bereiche, die so ein bisschen Cross-Function sind, ja, und übergreifend. Werden die Projekte aus dem SAP-Bereich, gibt es die oder wird da eher gesagt, naja, Moment, wir haben jetzt hier einen Unternehmens-Chatbot und wir wollen halt auch, genauso wie SharePoint oder was auch immer es für Wissensquellen gibt, wir wollen jetzt auch das SAP anbinden.
Ja, es gibt immer, also ich würde sagen, es gibt immer, oder es gibt häufig zwei Optionen, wie das ablaufen kann. Der eine Weg ist dieser Top-Down-Weg, das heißt, was ich sehr häufig sehe ist, dass wirklich von der Unternehmensführung oder einer zentralen Verantwortlichkeit, KI-Verantwortlichkeit gesagt wird, wir schaffen hier eine zentrale Chatbot-Plattform. Das ist die zentrale Single Point of AI sozusagen, wo alle Anwender reingehen. Und dahinter sind dann unsere verschiedenen Agents, die man zu verschiedenen Fragen stellen kann. Da gibt es irgendwie Sabine, den SAP-Agent, der halt ans SAP-System angeschlossen ist. Dann gibt es wen anders, der meine SharePoints durchsuchen kann und so weiter. Und das ist dann klassischerweise ist dann so dann der Verlauf, dass man sagt, wir stellen eine zentrale KI-Plattform, ein zentrales Frontend zur Verfügung und bauen dann peu à peu, also skalierbar, das Ganze immer weiter aus. Also schließen irgendwann das SAP-System an, ein Data Warehouse an, ähnlich wie bei einer Analytics-Plattform auch, wo ich ja sage, ich starte vielleicht erstmal mit diesen Datentöpfen und perspektivisch, strategisch kommen immer mehr Datentöpfe hinzu und die Analytics-Plattform wird immer mächtiger. Es ist bei einer KI-Plattform genauso, wenn ich das Top-Down durchziehe. Das passiert vor allem bei Unternehmen, die eine bestimmte Größe haben, die sich solche strategischen, zentralen Initiativen leisten können. Also die dann eine Stelle auch einstellen können und sich die leisten können. Head of AI oder AI Transformation, der halt das dann eben durch alle Abteilungen durchbringt. Das ist ja sehr proaktiv und das ist ein proaktives Innovationsprojekt. Diesen Luxus kann sich natürlich nicht jedes Unternehmen leisten. Und gerade im Mittelstand sieht man dann eher, dass Bottom-up, die andere Option, an verschiedensten Stellen, wie zum Beispiel im SAP-Team hochkommt, hey, wir haben, und zwar schmerzbezogen, also Painpoint-bezogen, wir haben zum Beispiel ein echt hohes Aufkommen im SAP-Support für Anwenderfragen. Und der Use Case, der uns richtig entlasten würde, wäre ein Chatbot, der die SAP-Doku, der die SAP-Help und unsere SAP-Anleitungen kennt. Und wollen wir nicht dafür jetzt mal initial, weil das ein sehr schöner Use Case ist, der würde x Prozent unseres Support-Aufkommens sparen, lass uns dafür doch mal die Chatbot-Plattform aufbauen. Und dann kommt das aus dem SAP hoch oder aus dem SAP-Team hoch und dann gibt es immer zwei Möglichkeiten, eine gute, eine schlechte. Dann baut das SAP-Team entweder komplett isoliert von allen anderen sich eine KI-Chatbot-Plattform auf mit eigenen KI-Modellen, wo die irgendwo laufen, eigenem Chatbot-Frontend, wo das irgendwo läuft und macht aus so einem Anwendungsfall einen KI-Silo. Und irgendwo anders passiert das auch. Also die Leute von Microsoft 365, das Team, überlegt sich das auch und schafft eine getrennte, dezentrale weitere KI-Plattform. Dann hat man immer mehr Silos. Und die Kunst an der Stelle ist, ich finde das total super, so gerade im Mittelstandsunternehmen, Painpoint-bezogen das zu machen, KI nicht der KI wegen, sondern um Nutzen zu generieren. Aber es braucht dann Minimum so einen interdisziplinären Austausch, dass die Leute nicht die gleichen Dinge an verschiedensten Stellen aufbauen, sondern dass man irgendwann so merkt, ah, guck mal hier, das Microsoft-Team braucht auch Chatbots, lass doch zumindest die KI-Modelle, weil wir nutzen ja beide die von OpenAI, auf einer zentralen Plattform betreiben und dann für unsere Anwendungsfälle nutzen. Und dieses Abstimmen, das braucht man auch, wenn man bottom-up geht, weil sonst hat man irgendwann 6 KI-Silos, die alle das Gleiche machen und
genau, also ich merke schon, dass du auch aus der strategischen Brille, das ist ja auch einer deiner Schwerpunkte in der Beratung, da drauf guckst und sagst, okay, was sind die schlimmen Dinge? Mhm. Jetzt, wenn man mal angenommen, man ist noch relativ neutral unterwegs, sage ich mal, also man hat vielleicht noch nicht viele KI-Initiativen oder fairerweise natürlich auch KI-Initiativen, die ich nicht kenne, ja. Die Frage, die ich ja habe, ist, würde das SAP-Team eigentlich starten? Du hast gesagt ja schon diesen Fall mit SAP-Doku, SAP-Help und das sorgt dafür, dass also Support-Aufkommen reduziert wird. Das ist ja auch, ich sag mal, ein klassisches IT-Szenario, ne, wo ich da, ich sag mal, optimiere und Effizienzen heben kann. Das ist ja noch nicht dieser Part mit, also da muss ich ja sozusagen nur die, ich sag mal böse, die SAP-Doku reinwerfen.
Ja.
Was ist mit diesen Anfragen, ne, den Bestellstatus? Das ist ja oft was, was auch ein bisschen eigentlich ein Schmerz eher dann im Fachbereich wäre, ne, weil die wollen ja sozusagen schnelle Antworten haben. Siehst du da, dass das Unternehmen da schon aktiv werden?
Ja, total. Und das sind dann die Cases, das sind dann richtige Business Cases. Das, was ich gerade sagte, das kann ein Business Case sein, wenn man wirklich, also wir haben Kunden, die gezielt deshalb SAP-Chatbots eigen selber entwickeln, beziehungsweise durch diese Bausteine einführen, weil sie sagen, wir sparen damit ein SAP-Support-FTE, also im Sinne von Kosten ein. Und deswegen machen wir das. Aber meistens ist das eher so, ist eine coole Idee, rechnet sich noch nicht alleine, aber ist ein super initialer Anstoß, um mal diese Architektur aufzubauen. Und da muss man eigentlich ja weitermachen, sich überlegen, okay, wo liegen jetzt die wirklichen Kosteneinsparungspotenziale? Und das sind eben Prozesse effizienter gestalten. Und effizienter gestalten ist, wenn der Innendienst, wenn er vom Kunden angerufen wird, wo ist mein Paket, wo ist mein Auftrag, nicht 10 Minuten, 15 Minuten irgendwie ins SAP-System gucken muss, noch 3 Anrufe irgendwie mit dem Auslandstandort machen muss, da in der Logistik nochmal jemanden besprechen muss oder ähnliches, sondern einfach den Chatbot fragen kann oder noch einfacher der Kunde einfach den Chatbot später sogar fragen kann. Und ich ganz, ganz viel Effizienz einfach gehoben habe, indem weniger Leute sich über Informationsbeschaffung austauschen müssen. Also indem die Informationen an die relevante Stelle sofort in Sekunden kommen, statt da irgendwelche Rechercheteams zu beschäftigen.
Weil der Vorteil da ist, dass ich es halt unstrukturiert einfach in die Maschine eintippen kann, so ein bisschen so, wie der Kunde mir die Frage gestellt hat oder ich sag mal optimalerweise dann im Self-Service und dann das Large Language Model im Prinzip diese Übersetzung macht von, okay, was heißt denn das dann letztendlich technisch, was muss da dann abgefragt werden?
Genau, du brauchst letztendlich keine SAP-Anwenderschulung mehr. Also viele Dinge brauchst du nicht mehr, die sind Sprachen egal, also es ist egal, ob jemand das auf Spanisch, Chinesisch oder Deutsch fragt. Es ist dir vollkommen egal, in welcher SAP-Tabelle, GUI-Transaktion oder Fury-App die Informationen stehen, sondern du hast sozusagen einen Werkstudenten, der dir innerhalb von Sekundenschnelle die Antworten aus dem SAP-System zusammenbeschafft. Und zwar völlig egal, wo sie liegen, und das musst du auch gar nicht mehr in Anführungsstrichen wissen, sondern er sagt dir, hey, ich habe die Information hierher, Transparenz, kannst du selber nochmal nachlesen, wenn du mir nicht glaubst, aber das ist die Information und du kannst damit weitermachen. Und das kriege ich halt in 2 Sekunden statt 4 Minuten. Aber das ist nur ein Anwendungsfall. Ja. Ne? Also wir sprechen viel über Joule an dieser Stelle. Die eigentlichen Power Cases sind dann noch mehr Automatisierung. Also Frage-Antwort-Spiele sind ganz cool für den Anfang. Aber die eigentliche Kraft im SAP-System ist ja, meine Warenwirtschaftsprozesse zu automatisieren. Und da steckt noch viel, viel mehr Power für KI hinter, als nur einen Chatbot zu nutzen.
Okay, aber lass uns mal noch kurz bei dem Chatbot, bevor wir auf die Automatisierung gehen, weil ganz zu Anfang hattest du ganz kurz gesagt, ja, das kannst du haben. Und jetzt hast du ja gerade jetzt nochmal Joule erwähnt. Ne? Also nur, dass wir uns nicht falsch verstehen. Die Beispiele, die du jetzt genannt hast mit den Queries, die stehen mir zur Verfügung, wenn ich das eben auch selbst implementiere. Ne? Wenn ich einen S/4HANA on-premise habe, wenn ich das richtig implementiert habe, kann ich das auch über Teams abfragen. Richtig?
Richtig.
Ja, okay. Gut, wollte ich nur mal sicher gehen. So, jetzt ganz zu Anfang hast du gesagt, übrigens, ne, wenn du nicht in der Cloud bist, in dem Cloud-ERP von SAP und jetzt hier SuccessFactors, also nur diese Cloud-Applikation nutzt, sondern eben halt, ich sag mal, klassischen S/4HANA on-premise, dann kann ich die BTP verwenden, um da AI zu machen. Ich habe aber auch andere Möglichkeiten. Dann sag doch bitte mal, jetzt haben wir ja, jetzt sind wir schon warm, ne? Ich hätte das gerne, ne? Was muss ich denn tun, um das zu kriegen? Kannst du mal skizzieren, wie Kunden sowas dann aufgebaut haben? Du hast ja eben schon auch Open Web UI erwähnt, ne? Aber wie könnte das für so eine klein wenig technischere Ebene, wie könnte das realisiert werden?
Also, dann bin ich mal wieder bei meinem Lieblingsbeispiel von gerade, wo ist mein Paket, wo ist der Auftrag? Egal, ob ich das später als Self-Service für den Kunden irgendwie im Kundenportal anbiete oder woanders. Du musst dir erstmal, also du gehst dir letztendlich die Schichten nach und nach durch. Das heißt, die erste Frage ist, wer ist der Anwender, was sind die User-Stories? Wer ist der Anwender, wo sind die unterwegs, was wollen die wissen? Das heißt, du überlegst dir schon, okay, die stellen Fragen zum Auftragsstatus, zu Reklamationen, vielleicht wollen sie ihre Stammdaten fragen und fragen die nur oder wollen die auch ändern? Also wollen die auch den Auftrag stornieren, die sind umgezogen und wollen ihre Lieferadresse ändern? Also das ist erstmal Anforderungserhebung, ganz klassisch. Und daraus leitest du dann ab, was die letztendlichen Funktionalitäten sind, die so ein, bleiben wir neben dem Beispiel, Chatbot dann eben liefern soll. Also ich spreche immer von Chatbot, häufig wird auch KI-Agent als Wording dafür genommen, das meint erstmal alles das Gleiche, es ist letztendlich irgendeine KI, die dir als Chatbot, Chatfenster hilft, Dinge zu erledigen. So, und dann stelle ich mir die Frage, wo soll dieser Anwender jetzt sein? Oder wo ist dieser Anwender, wenn er das Problem hat? Sowohl intern als auch extern. Ist der in einer Fury-App? Oder ist der vielleicht auf dem eigenen selbstentwickelten Webkundenportal? Das ist ja unabhängig davon, dass die Daten im SAP-System stehen. Und dann überlege ich mir, was ist meine UI, was ist mein User Interface? Entwickle ich eine eigene Fury-App dafür oder ein Add-on für eine Fury-App? Entwickle ich ein kleines Chatbot-Widget auf meiner eigenen Webseite? Punkt 1. Relativ einfach, das ist HTML-Coding, Webseitenentwicklung, Fury-App-Entwicklung. Dann kommt das KI-Modell ins Spiel, weil die Frage, die ich da ja in das HTML-Widget reinschreibe, die muss ja dann irgendwie an eine KI. Das ist dann der spannende Punkt, nämlich wo und also welches KI-Modell möchte ich nutzen und vor allem, wie möchte ich KI betreiben? Das ist ja eine der großen Gretchenfragen, um die sich hier viel dreht, weil ich habe die Möglichkeit, das KI-Modell dann in meinem eigenen Rechenzentrum auf eigene Hardware zu betreiben. Es gibt viele Large-Language-Modelle, die für viele Business-Cases ausreichen, wie zum Beispiel das Llama-Modell von Meta, und wo ich einfach die volle Souveränität und Kontrolle über meine Daten behalte und sage, da geht nichts in die Cloud, sondern das läuft auf meinem eigenen Server.
Okay.
Alternative ist, ich lagere den Betrieb von solchen KI-Modellen bewusst in die Cloud aus, also auf eine BTP, habe aber auch andere Möglichkeiten. Ich kann mich auch diversifizieren. Ich kann auch in den Azure AI oder Azure AI Catalog oder ja, Azure AI Service gehen. Ich kann das mit AWS machen, mit Google. Es gibt auch viele, ich sag mal, deutsche Mittelstands-Softwareanbieter, die so eigene KI-Plattformen, Made in Germany, DSGVO-konform anbieten. Also die Frage, wo ich meine KI-Modelle betreibe, ist total mit der, also die Antwort darauf ist, kommt drauf an, was du willst und was dir wichtig ist und was deine Branche ist.
Aber ich hätte Optionen wirklich, das hatten wir auch eingangs auch differenziert, ne? Ich hätte tatsächlich auch die Möglichkeit, wirklich richtig lokal zu bleiben, so dass ich jetzt auch kein hybrides Szenario erzeuge, aber ich hätte auch dieses hybride Szenario, könnte ich wählen. Das heißt, ich habe ein On-Premise SAP und jetzt das Large Language Modell. Ich funke das an, quasi in dem Moment, wo ich es brauche, wo ich mit dem chatte.
Ja. Also vor 2 Wochen war ein Mitarbeiter von mir, auch die Strategie, der auch Strategieberatung macht und sich noch mehr auf KI-Architektur und so, ich sag mal, die technologischen Teil davon dann spezialisiert. Der war bei einem mittelständischen Unternehmen und die Einleitung war von der Geschäftsführung: Schön, dass Sie da sind von der Mainzcare, uns heute hier zu helfen. Wir haben, ohne dass wir Sie gefragt haben und in den letzten 6 Monaten bereits GPUs im Wert von 100.000 Euro eingekauft und ins Rechenzentrum installiert. Die Frage, die heute ist, was können wir damit jetzt tun? Wie können wir daraus jetzt einen Return on Invest machen?
Okay.
Also klar. Es gibt Leute, die spielen ja nicht nur mit irgendwelchen Raspberry Pis oder einer kleinen Nvidia-Grafikkarte rum, sondern die das strategisch wirklich festlegen und da richtig rein investieren. Und es ist ein absolut valider Ansatz in vielen Fällen. Nicht in allen, das muss man halt eben, hier Strategieberaterbrille wieder, muss man beleuchten, was sind meine Pro und Cons. Aber ich will auf jeden Fall, es wäre falsch zu sagen, KI sollte nur in der Cloud laufen, immer.
Jetzt ist es ja so, dass wenn ich jetzt mit dem da chatte mit dieser Unternehmenschat-Anwendung und da habe ich jetzt mein Large Language Modell irgendwie angeschlossen, das heißt, ich kann natürlich sprachlich Anfragen stellen. Dadurch weiß ja das Large Language Modell noch nichts über mein SAP.
Korrekt.
Ne, wenn ich jetzt mal angenommen, ich nehme jetzt lokal on-premise hier das Meta-Modell, das kann ich wahrscheinlich fragen, mir hübsche Bildchen zu generieren, Thumbnails oder sonst irgendetwas, aber das weiß ja nichts über den Bestellstatus. Wie funktioniert denn dieser Schritt jetzt?
Ja, genau, du brauchst ja letztendlich, jetzt haben wir viel über so Chatbot-Frontend und wo läuft das KI-Modell gesprochen, nehmen wir mal an, das ist abgehakt, wie
und
du gerade sagst.
Der könnte mir wahrscheinlich auch einen schönen Brief an meinen Chef schreiben,
ja, genau.
Oder irgendwie sowas. Ne? Aber
es gibt so einen schönen Satz immer, der hilft dir halt, wenn du, also das ist letztendlich auch nur eine Art geschlossene KI, das ist halt ChatGPT auf deiner eigenen Hardware, so ein bisschen plumper gesagt, aber das bringt dir ja nichts, wenn du wissen willst, wo dein Auftrag ist. So, und dann gibt es immer 2 Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit, mit Exportdaten zu arbeiten. Also du kannst ja da aus deinem SAP-System, hier Data Warehouse-Prinzip, relevante Informationen exportieren und dann für eine KI so aufbereiten. Das nennen wir dann Vektorisierung, dass ein Large Language Modell auf diese Informationen, egal wie unstrukturiert die vorliegen, zugreifen kann. Also egal, ob das irgendwelche angehängten PDFs aus dem SAP-System sind, ob das Stammdaten sind, ob das Datenbanktabellen sind, ziehst du raus, wandelst du in sogenannte Vektoren in einer Vektordatenbank um und das ist an die Large-Language-Modelle angeschlossen und dann kann das Large-Language-Modell in Sekundenschnelle die richtigen Informationen raussuchen und die
das
geben.
Das heißt, im Prinzip wird das Wissen ergänzt. Ne? Also das Large-Language-Modell hat ja normalerweise, ich sag mal, so ein Grundwissen, was beim Training dann reingekommen ist und ich kann mit so einer vektorisierten Datenbank, mit so einer Vektordatenbank das Know-how, das Wissen, den aktuellen Stand von dem Large Language Modell auf den neuesten Stand hängen.
Genau. Du kaufst sozusagen ein allgemeines Gehirn ein, was du dann nutzt und bringst da deine Business-Informationen als Add-on nochmal mit rein.
Okay.
Ganz genau. Hat aber natürlich, also ist in der Architektur sehr, sehr einfach umzusetzen, wahnsinnig etabliert. Es gibt auch super viele Open-Source-Vektordatenbanken und Daten aus dem SAP-System zu exportieren ist ja eher noch so die einfachste Kategorie. Hat ja einen entscheidenden Nachteil bei dem Use-Case, wo ist mein Auftrag? Ist das vielleicht der falsche Weg, weil die Informationen könnten ja schon längst veraltet sein. Also wenn ich das einmal pro Woche exportiere.
Das wäre nicht Echtzeit.
Das wäre nicht Echtzeit, ganz genau.
Okay.
Und deshalb braucht es natürlich auch in gewissen Anwendungsfällen eine Echtzeitverbindung. Nicht nur zum Lesen, sondern auch natürlich zum Schreiben, wenn wir nochmal weiter in der Automatisierung denken.
Ja.
Und da gibt es einen ganz klaren Standard, den vielleicht auch schon der ein oder andere gehört oder gelesen hat. Das nennt sich MCP, Model Context Protocol. Und das ist letztendlich so eine Art Middleware, worüber ich meinem Large-Language-Modell sagen kann, welche Aktionen ich im SAP-System auslösen kann oder welche APIs und Schnittstellen ich bedienen kann. Das ist sozusagen eine für KI-Modelle aufbereiteter Schnittstellenkatalog. Und mein KI-Modell kann dann selber entscheiden, wann es welche Schnittstelle benutzt. Das heißt, ich steuere darüber, welche Schnittstellen ich freigebe und sage auch, in welchen Fällen es welche Schnittstellen benutzen kann. Und dann kann ich halt sagen, hey, wenn ja jemand einen Auftragsstatus wissen will, habe ich dafür eine Get-Order-Details-API, eine OData-API zum Beispiel, kann aber auch hier irgendwas anderes sein. Und dann geht das Modell per Live-Zugriff in mein System, liest aus der aktuellen Datenbank den aktuellen Satz und sagt, ja, das ist der aktuelle Status. Und natürlich nicht als JSON, sondern eine schöne Antwort. Egal ob Spanisch, Englisch, Deutsch, was auch immer.
Okay, das setzt natürlich schon darauf voraus, das hast du ja auch, ich sag mal, eben erwähnt, als du so den Geschäftsprozess aufgezogen hast und eigentlich die Herausforderung, dass ich dann eben auch ein bisschen gucke, was muss denn eigentlich da dem Large Language Modell an Schnittstellen exponiert und bekannt gemacht werden, ne, weil es muss ja schon einmal den Gedanken gegeben haben, ja, es ist auch möglich, nach Aufträgen zu fragen und Aufträge abfragen im SAP benutzt folgenden API-Aufruf. Das heißt, das muss irgendjemand schon doch mal durchdenken und dann wahrscheinlich auch entwickeln. Ne?
Also die Illusion, falls ich die hier generiert habe, muss ich sie ganz direkt wieder einreißen. Die Illusion ist nicht, hier KI-Modell, hier SAP-System und
Wunder passiert.
Mach mal einfach. Ne?
Okay,
also das ist auf keinen Fall der richtige Weg, sondern es ist klassische Integrationsarbeit zu entscheiden, welche Schnittstellen geben wir frei. Die KI braucht ja auch, also jetzt ganz technisch mal, da merkt man wirklich, das ist ganz normale Integration. Die KI braucht auch einen Schnittstellen-User mit Berechtigungen, wie so jede Interface-User sozusagen im SAP-System. Und
also es ist ja auch jetzt nicht so, als gäbe es jetzt, ich sag mal, da schon Standardsprachmodelle, die im Kopf wissen, wie kann ich mit SAP sprechen und dann alles schnittstellentechnisch schon im Bauch haben.
Genau.
Außer von SAP selber.
Genau, außer von SAP selber. Und okay. Das ist das, was ich eingangs sagte. Du kannst da viel sozusagen von SAP bekommen, vorgedacht, vorentwickelt. Aber wenn du on-premise bist, musst du dich halt selber drum kümmern. Und das ist die Konsequenz. Du musst nicht darauf verzichten, aber du musst dir dann selber Gedanken machen, was sind meine Use Cases. Hast natürlich auch viel mehr Flexibilität und Freiheit. Also du kannst viel, viel mehr umsetzen, was es bei SAP noch nicht gibt, was dir vielleicht weiterhilft. Aber du musst dich da selber drum kümmern, welche APIs, welche Schnittstellen, welche Datentöpfe will ich anzapfen, die in einem MCP-Katalog dann einmal exponieren bzw. freigeben und dann dem Large-Language-Modell sagen, hier, daran kannst du dich bedienen. Und im Umkehrschluss heißt das auch, wenn jemand dann fragt, wie ist die Personalnummer von meinem Chef und das ist nicht freigegeben oder das Berechtigungssystem lässt das nicht zu, gibt es die Antwort, kann ich dir nicht sagen.
Okay. Jetzt, du hast ja gesagt, okay, SAP hat da schon Arbeit getan, die ich auch konsumieren kann. Jetzt können wir ja dann nochmal, das war ja jetzt das ganze Szenario, ich baue es selber.
Ja.
Ne, also, oder fairerweise sind wir dann durch, also mit der MCP-Anbindung und SAP gibt die Daten zurück. Also das Large Language Modell, verstehe ich so, macht die natürlich sprachliche Anfrage, wie ist der Status von Auftrag XY in, ja, setze jetzt hier folgende Parameter in eine API-Abfrage um. Das ist sozusagen die generative Übertragungsleistung. Und dann wird eine technische Anfrage gestellt. Da gibt es eine technische Antwort mit irgendeiner Ergebnistabelle und die wird dann hübsch für mich wieder, für den User im Frontend aufgebaut.
Korrekt. Okay. Und die eine Ergänzung nochmal kurz, um es auch nochmal klar auszusprechen. Es muss dann nicht die BTP sein. Also wir haben viele Kunden, die das mit einer Microsoft Azure KI-Plattform dann umsetzen, weil sie sagen, die haben wir eh schon im Einsatz und die benutzen wir jetzt wieder. Also nur weil es ein SAP-System sozusagen als Backend-System ist, muss es nicht die SAP-KI-Plattform, Entwicklungsplattform sein. Ich bin da komplett frei, was mein Unternehmensanforderungen am besten fittet.
Und kann ich jetzt durch die BTP, da hast du gesagt, okay, da ist schon was von SAP vorbereitet. Was spare ich da?
Also, nix. Also du, da ist nichts vorbereitet im Sinne von, ah, hier sind irgendwelche Packages, die ich nur noch deployen muss und dann kann er das. Du hast, was du in der BTP bekommst, ist eine Entwicklungsumgebung. Die hat, vielleicht kommen da Templates rein in Zukunft irgendwas, aber erstmal hast du die Möglichkeit, da KI-Modelle anzuknipsen und die relativ schnell zu exponieren, dass dein Fiori-App oder sowas die konsumieren kann, diese KI-Modelle. Und du kannst es auch relativ schnell dann über, also das supportet dann OData als SAP-eigene Standard für Schnittstellen und so relativ gut. Du kannst da relativ schnell SAP dran integrieren, aber du hast da nichts. Du machst die gleichen Entwicklungsschritte wie auf einer Microsoft-KI-Plattform. Und deswegen sparst du dir vielleicht ein bisschen Integrationsaufwand, wenn es ein SAP-System ist, aber du kannst die gleichen Dinge auch mit allen anderen KI-Plattformen machen.
Jetzt haben wir ja schon ein paar Use Cases angesprochen und wir haben die technische Integration haben wir uns angeschaut. Also, ne, dass ich da dann sage, okay, ich muss irgendeine Form von Frontend, also erstmal irgendeine Form von Problemen lösen optimalerweise.
Das ist immer das Wichtigste,
dann, ja. Dann ein Frontend schaffen, dann das Large Language Modell irgendwo platzieren und anbinden und MCP macht dann die Schnittstelle zum SAP und das liefert dann hoffentlich Daten. Und hast ja auch schon erwähnt, dass ja so eine Abfrage von Auftragsdaten so ein typischer Use Case ist. Wer macht denn sowas? Also du hast eben schon gesagt, ja, hast Mittelstand erwähnt. Für welche Unternehmen nutzen das aktuell schon? Und für welche kommt es vielleicht schon in Betracht?
Ja, also eigentlich für alle. Das ist die relativ einfache Antwort. Es gibt da kein, das lohnt sich erst ab dieser Unternehmensgröße, weil ich habe, also es ist jetzt nicht irgendwie eine generische Antwort, mir fallen direkt 10 Beispiele ein für kleiner Mittelständler mit einem kleinen, also nutzen nur SAP on-premise, haben ein kleines System, 5 Admins, die sich darum kümmern oder ein IT-Team von 5 Leuten maximal, bis hin zum DAX-Konzern, der natürlich mit ganz anderen Kanonen dann schießen kann, aber alle nach der gleichen Architektur arbeiten. Also dieses Chatbot-Beispiel, also wie kriege ich eine effizientere Informationsbeschaffung oder solche intelligenten Self-Services implementiert, das macht der kleine Mittelständler mit 5 Leuten genauso wie der DAX-Konzern. Der DAX-Konzern macht es vielleicht, kriegt eine schnellere Geschwindigkeit hin, eine schnellere Transformationsgeschwindigkeit hin, aber die Architektur bleibt die gleiche. Die nutzen alle an der Stelle die gleichen Blöcke sozusagen.
Und hast du noch mal vielleicht noch ein anderes Beispiel außer dieser Auftragsabfrage? Ja. Also du hast ja selber auch gesagt, und ich kann mich auch daran erinnern, dass das gerade bei DSAG-Veranstaltungen, wenn dann viele User zusammenkommen und SAP da die Joule-Funktion zeigt, dass es da schon also so eine gewisse Sehnsucht nach, ja, wo ist denn hier der Use Case, der mal so richtig in die Geschäftsprozesse reinfräst und nicht nur, ich sag mal, ja, so eher die Schöpfungshöhe von so einer Technologie-Demo hat. Irgendwie.
Ja, also das kann ja wirklich, je nachdem, wie ich das platziere, dieser Auftragsabfrage, kann das ja
damit wollte ich die Auftragsabfrage nicht machen. Ne?
Also das ist schon ein wichtiges genau, Ding. Also es gibt Kunden, die haben wirklich da einen wahnsinnig tollen Case, aber die haben es halt smart aufgezogen, die haben sich überlegt, wir sparen Geld, wenn wir das dem Kunden selber als Self-Service auf die Webseite stellen. Dann ist super. Aber wenn wir das dem Innendienst geben, der ehrlicherweise, der kennt alle Artikelnummern aus den letzten 20 Jahren Berufserfahrung auswendig und der kann, in der GUI ist der schneller als jede KI fast schon sozusagen, der spart 3 Sekunden pro Frage, das bringt ja nichts. Ne? Und der denkt sich auch, boah, bevor ich das hier in Klartext reinschreibe. Also es kommt immer drauf an, wo ist was zu holen und ich sollte eigentlich nur dann KI-Cases umsetzen, wenn was zu holen ist. Und richtig was zu holen ist vor allem, wenn ich mich mal von dem Thema Chatbot löse und in den Bereich von Prozessautomatisierung einsteige. Weil Chatbots sind ja erstmal keine klassische Prozessautomatisierung. Ich muss den ja fragen. Ich muss auf die Idee kommen, hey Chatbot, ich habe hier ein Problem, willst du das nicht für mich lösen? Und sonst macht er ja nichts.
Aber der Chat gewinnt nie gegen den Power-User, der
exakt
Zunge und 10 Fingern und Nase gleichzeitig Tastenkombination
ja, ganz genau
reinballern kann. Ja?
Ganz genau. Ja. Aber stellen wir uns das jetzt mal anders vor. Oder wir gehen mal in die klassische Prozessautomatisierung mit KI. Ich bleibe aber mal beim Auftragsbeispiel. Aufträge, die von Kunden verschickt werden, ist so ein Evergreen für Mittelstand bis DAX-Konzern. Also im Innendienst werden wahnsinnig viele Mitarbeiter mit der Aufgabe oder für die Aufgabe beschäftigt. Hier sind die Kundenbestellungen, die kommen per PDF, per E-Mail-Text, per Anruf, also die kommen über alle Kanäle und alle Strukturen und alle Formen rein. Prüf die mal gegen Stammdaten, gegen das Angebot oder die Kondition und ja, trag die mal bitte als Sales Order in SAP ein, wenn es stimmt. Das ist ein Medienbruch, ein ganz klassischer Medienbruch, den kann ich jetzt, da funktioniert der Chatbot-Ansatz sozusagen nicht oder nicht alleine, weil dann geht es wieder ja so los. Dann spiele ich ja nur einen weiteren Medienbruch, indem ich sage, gut, ich nehme jetzt aus dem Outlook-Postfach die PDF-Bestellung, gebe die dann einem Chatbot und der macht dann die Arbeit. Ist auch irgendwie so ein bisschen Quatsch. Sondern
da habe ich immer noch dieses, ich muss das irgendwie jetzt lesen, interpretieren, genau. Deuten, mappen von einem Feld auf das andere. Ja. Ja.
Ein schöner Abend, also wie man es richtig machen würde, ist, man hat zum Beispiel ein Postfach, da kommen die PDF-Bestellungen rein. Man schaltet da eine ganz klassische Automatisierungsengine drauf, also sowas wie so eine Workflow-Engine, wie man das manchmal sogar ganz klassisch mit sowas wie Microsoft Power Automate oder SAP Build hat ja auch eine Process-Automation-Lösung. Also irgendwas, was so jobbasiert sagt, hey, da ist eine E-Mail reingekommen, darauf horche ich und dann führe ich Automatisierungsschritte aus und übergibt das dann an ein KI-Modell vollautomatisch, ohne dass da irgendein Mensch die Entscheidung treffen muss. Das ist ein KI-basierter Prozess in Zukunft. Das heißt, die E-Mail geht rein, geht automatisch an ein KI-Modell. Hier spreche ich jetzt zum Beispiel nicht mehr nur zwingend von generativer KI, sondern es können auch Machine Learning-Modelle sein, die speziell für diesen Anwendungsfall dann da sind. Und die sind dann mit dem SAP-System nach gerade genannten Mustern integriert und gucken, ah, okay, ich lese aus dem Dokument, egal ob ich diese Form schon mal vorher gesehen habe oder nicht. Ich kann jede Bestellung jedes Formats erkennen und verstehen. Das ist die der Bestellkopf, das ist der Ansprechpartner, das ist die Kundennummer. Und weil die mit den SAP-Daten ja auch kommunizieren können, also abgleichen können, erkennen die zum Beispiel auch sowas wie, ah, das ist die Materialnummer vom Kunden, das ist die Materialnummer von uns. Das ist die Chargennummer vom Kunden, das ist unsere. Damit beruft er sich, glaube ich, auf die Preisstaffelungskondition, die wir im SAP-System eingestellt haben. Daumen hoch passt für mich. Und dann kann ich halt eine vollautomatische Bestellvalidierung durchführen und sagen, solange alles im grünen Bereich ist, kann es auch automatisch den SAP-Auftrag anlegen und zur Abwicklung freigeben. Das heißt, ich kann da wirklich den kompletten Prozess automatisieren und im Worst Case kann ich ihn zu 80% zumindest beschleunigen und es gibt dann hier und da vielleicht Probleme, dass die KI nicht lösen kann.
Aber das könnte ja den Workflow dann dazu bringen, dann entsprechend zu eskalieren an den Sachbearbeiter.
Genau.
Und da dann, hier prüf nochmal drauf, hier bin ich mir nicht 100% sicher.
Ganz genau. Und auch da wieder Beispiel von dem Kunden, der es auch on-premise mit den eigenen Grafikkarten betreibt. Die haben 80% ihrer Bestellungen dadurch automatisieren können. Jetzt kommt drauf an, Antwort so ein bisschen, oder die also Thematik.
Die Bestelleingangsverarbeitung,
genau.
Ja.
Also die haben knapp 100.000 Bestellungen, die jährlich reinkommen. Davon werden jetzt 80% vollautomatisiert abgearbeitet. Allein dafür sind die Grafikkarten schon wieder ein guter Invest gewesen. Und das klappt bei denen wahnsinnig gut, weil sie ein sehr strukturiertes B2C-Geschäft haben. Also da gibt's für jedes Produkt gibt's einen Materialstamm und Co. Ich habe Kunden, bei denen nimmt die Automatisierungsgrad auch nochmal ab, aber ist immer noch in einem sehr positiven Bereich. Wenn man zum Beispiel dann konfigurierbare Produkte verkauft oder Dienstleistungen, die nicht so in einem Materialstamm abbildbar sind, dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger und nicht so klar automatisierbar. Aber der Case ist wahnsinnig mächtig. Und das ist ein schöner Fall, wo ich sage, da geht es ja nur um, irgendwo kommen Bestellungen rein und es geht nur darum, die in die richtige SAP-API aufbereitet zu übergeben. Und das ist schon ein wahnsinnig mächtiger Fall, wie ich KI im SAP-Prozess nutzen kann.
Das heißt, die eigentliche Idee ist, dann zu gucken auf die ganzen Themen, um rauszufinden, also fairerweise mir geht es ein bisschen so, ich nutze halt viel ChatGPT, ja. Für mich ist, wenn jetzt im Moment über KI gesprochen wird, dann schon immer auch die Assoziation, so die erste, ja, hier, es geht um den Chat. Nur was ich so von dir raus verstehe, ist, eigentlich ist das eher so ein Abfallprodukt. Ja, das geht auch. Das ist nämlich, wenn der Mensch dann irgendetwas nicht selber in der GUI klicken will. Aber eigentlich willst du, dass im Prinzip der Mensch gar nicht erst aktiv werden muss für Szenarien, wo, so verstehe ich das, unstrukturierte Daten auf die Firma zukommen, wie auch immer, auf das Unternehmen, die dann erstmal interpretiert werden könnten dann von künstlicher Intelligenz. Eben da, wo dann auch generative KI die Interpretation übernimmt und damit zur Automatisierung beitragen kann.
Also seit es SAP gibt, hat man ja immer mit ABAP und Co. immer dafür gesorgt, das zu automatisieren, was wir irgendwie automatisieren können. Also es gibt ja Dutzende, Hunderte, Tausende
Batchverarbeitungen.
Genau, Batchverarbeitungen bei jedem System, ja. Wo man immer sagt, ah, okay, das ist ein sehr strukturierter Income, also Input, und den kann ich mit ganz viel ABAP-Code in regelbasierter, deterministischer Abläufen automatisieren. Aber eine PDF-Bestellung kann, darauf funktioniert es halt nicht, weil die sieht heute so aus, morgen so aus. Und der eine schickt das per PDF, der andere schickt das vielleicht als Foto, der andere schickt das als einfache E-Mail-Buddy. Und einer KI ist das völlig egal, wie die Medien aufgearbeitet sind. Wie, wenn es ein Foto ist, mache ich eine Fotoerkennung. Wenn es ein Text ist, mache ich eine Texterkennung. KI-Modelle können alles, ohne dafür jemals an dieses Medium antrainiert zu werden, verstehen und verarbeiten. Ich muss es nur mit den richtigen Daten integrieren. Und diese Möglichkeit ist das, was eigentlich das Mächtige ist. Ich kann jetzt Dinge im SAP-System automatisieren, die ich vorher nicht automatisieren konnte, nämlich unstrukturierte, also Prozesse, wo die Daten unstrukturiert waren oder halt eben menschliche Entscheidungen getroffen werden mussten. An die Stellen kann ich jetzt in meinem SAP-Prozess ran. Und nicht durch einen Chatbot, sondern eigentlich durch einen autonomen KI-Schritt.
So, jetzt hast du ja auch schon erwähnt, dass du bei Unternehmen dann dich dahinsetzt und dann überlegt wird, wie findet man denn da jetzt den Case für die Grafikkarte, die ich schon vielleicht gekauft habe oder noch kaufen werde, vielleicht auch immer, wie auch immer, wenn ich on-premise bin oder remote. Wie kannst du da mal einen Einblick geben, wie das abläuft? Also wie funktioniert das, dass du dann, ja, Cases findest?
Ja. Also es gibt bei uns da immer eine sehr etablierte Methodik. Da haben wir jetzt 3 Jahre sehr, sehr viel dran gefeilt, dass die wirklich effizient für den Kunden abläuft und ein sehr, sehr starkes, positives Ergebnis zieht. Das nennen wir KI-Potenzialanalyse bei uns intern. Und letztendlich geht es darum, mit vielen Best Practices, die andere Unternehmen bereits umgesetzt haben und etabliert haben, also so ein Fast-Follower-Ansatz, diese dem Kunden, auf den Kunden zu übertragen und zu sagen, was davon, von diesen etablierten Fällen, ich habe jetzt ja gerade einen genannt mit der Auftragsverarbeitung, Auftragseingang, Bestelleingang, was davon passt zu euch? Und der eine Kunde sagt, das passt mega zu uns, der andere Kunde sagt, nee, passt nicht zu uns. Also so ein bisschen den Bauchladen erstmal auszubreiten und zu sagen, nimm doch erstmal das, was andere schon für dich vorgedacht haben, was super gut funktioniert, und wir bewerten nur noch, ob das für dich ein Return on Invest bietet, ist sozusagen Schritt 1. Und Schritt 2 ist dann natürlich aber auch Painpoint-bezogen, die individuellen Punkte des Kunden auszuarbeiten. Weil es funktioniert nicht nur, dass eine externe Beratung vorbeikommt und sagt, hier ist mein Bauchladen, was davon willst du an KI-Cases kaufen? So ein bisschen so, ich habe einen Hammer und dann sehen alle Kundenprobleme aus wie ein Nagel. Das funktioniert zum Teil halt eben, dass man so ein paar gute Inputs liefert. Aber dann geht es eigentlich darum, mit dem Kunden, wenn er mal verstanden hat, oder mit den Ansprechpartnern, wenn er verstanden hat, was machen andere denn? Was kann KI, was kann KI nicht? A, KI ist mehr als nur ein Chatbot, ChatGPT, sondern auch vielleicht eine Automatisierung, die im Hintergrund laufen kann, mit denen dann auf die Ist-Prozesse zu schauen. Da machen wir dann Interviews, interviewen also Key-User und sagen, hey, wo sind denn heute bei dir? Du bist ja eigentlich super flink mit deinen Fingern im SAP-System. Wo machst du denn eigentlich noch viel Zeit? Wo steckst du noch viel Zeit rein? Oder was sind so die klassischen Dokumente, die du abarbeitest? Oder im Controlling stellen wir dann eher so Fragen Richtung, was sind denn die Insights, die du aus so einer Bilanz heute ziehst oder aus dem KPI-Report, das du einmal pro Monat rausziehst? Welche Rohdaten möchtest du hinsichtlich welcher Fragestellungen analysieren? Also wir übersetzen die Möglichkeiten, die Einsatzmöglichkeiten von KI in konkrete Fragestellungen für den konkreten Ansprechpartner im Business. Und der liefert dann ganz, ganz viele Potenziale automatisch. Und die gilt es dann zu bewerten. Und das finde ich ganz wichtig, weil wenn wir das machen, haben wir in der Regel, also wir machen das immer, es mündet in so einem 4-stündigen Workshop, wo wir dann vor Ort nochmal die wichtigsten Fragen stellen und alles sammeln. Da kommen da wirklich immer so zwischen 50 und 100 Ideen raus, die auch wirklich schon gut sind. Man kann natürlich nicht 100 Ideen morgen umsetzen, sondern muss sie noch priorisieren. Und dann geht es nochmal mit unserer Hilfe darum zu sagen, das ist technisch umsetzbar, das eher noch schwierig und Zukunftsmusik, das kostet sehr viel, das relativ wenig, was hat den hohen Nutzen, geringen Nutzen. Und dann kommst du in so eine Kosten-Nutzen-Bewertung und sagst, guck mal, start doch mit diesen 5 Cases im 1. Quartal, 2. Quartal, was auch immer, weil die haben einen hohen Nutzen, geringe Kosten, ein geringes Risiko, weil deine Daten sind super, viele Kunden haben das oder viele Unternehmen haben das schon umgesetzt, das ist ein etablierter Anwendungsfall, das ist jetzt kein Moonshot-Forschungs- und Entwicklungsprojekt. Genau mit dieser Methodik und mit diesen Erfahrungswerten, die man sich ja sonst gar nicht selber irgendwie besorgen kann, helfen wir dem Kunden dann, seine Top 5, Top 10 Cases zu kriegen und die dann umzusetzen.
Und das kann dann, das ist dann ein Projekt, was aufgesetzt wird und genau. tatsächlich auch durchgezogen wird.
Du hast letztendlich dann ein agiles Backlog, das ist ja das Coole. Also du hast ja dann 10 Cases, die vielleicht in den ersten Sprint gehen oder 5 Cases, die in den ersten Sprint gehen, aber noch 90, die im Backlog stehen.
Okay.
Und die kannst du ja dann, wenn du mit dem ersten Sprint durch bist, die wieder rausholen, gucken, ja. Ist es weiterhin noch so oder nicht?
Das heißt, die Unternehmen haben auch die Möglichkeit, erstmal zu gucken, bringt das denn wirklich was?
Ganz genau.
Ne? Weil ansonsten ist das ja erstmal eine Wette auf die Zukunft, sage ich mal. Ja. Ne? Ihr könnt natürlich da auch entsprechende Cases dann vorlegen, wo Kunden das schon erfolgreich gemacht haben. Nur es ist natürlich immer die Unsicherheit in einem Unternehmen, wenn ich so neue Dinge anfange, ne? Bringt das denn wirklich was? Kriege ich die Kohle sozusagen ja. als Unternehmen wieder rein? Lohnt sich das? Ne?
Genau, also das Ziel ist wirklich, risikoarm zu starten mit einfachen Cases, die einen hohen Nutzen haben, von denen wir uns alle überzeugt und sehr sicher sind, dass die auf jeden Fall funktionieren werden. Und danach dann stetig immer größer, komplizierter zu werden. Und dafür hat man dann halt dieses Backlog. Das heißt, das Unternehmen ist nach so einer Analyse selber in der Lage, mit einem Rucksack voller bewerteter, guter Ideen ihre Transformation zu starten.
Okay, ich werde das Thema KI-Potenzialanalyse dann auch nochmal in den Shownotes verlinken. Ja, also wenn ihr Interesse da habt an so einer KI-Potenzialanalyse, gerne mal in die Shownotes reinschauen. Ja. Wir kommen zum Ende und ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben, was so ein bisschen aus deiner Sicht so Trend und Ausblick ist, weil KI ist ja natürlich sehr immer in Bewegung. Wir nehmen hier die Folge auf im Oktober 2025, ne? Also wahrscheinlich so in 6 Monaten bis einem Jahr oder so gibt es dann schon wieder neue Player. Aber trotzdem, was, wenn du mal in die Glaskugel guckst oder was ist vielleicht auch deine Beobachtung, was gibt es da gerade neuere Entwicklungen, die noch spannend sind?
Ja, es gibt für mich zwei Entwicklungen. Ich reiß die mal gerne auch kurz an und ich bin dann gerne in 6 Monaten nochmal hier, um zu gucken, ob ich Quatsch ja, erzählt habe oder nicht. Also für mich gibt es 2 Entwicklungen gerade. Das eine ist, wir haben jetzt ja auch viel über so On-Premise, also wir haben ja heute das Ziel, das Stichwort On-Premise und große Large-Language-Modelle sind immer sehr, sehr, sehr rechenintensiv. Also ich habe gerade das Beispiel mit den vielen Grafikkarten genannt. Das muss nicht immer so sein. Es gibt ja gerade, LLM ist ja immer das Buzzword Nummer 1, es gibt jetzt auch SLM, also Small-Language-Modelle. Das eine sind sozusagen die generischen, mächtigen Großhirne, die flexibel einsetzbar sind. Und das andere sind eher so die spezialisierten kleineren Modelle, die halt viel performanter sind und viel weniger Hardware verbrauchen. Und das ergibt mir neue Möglichkeiten, dass ich zum Beispiel für so einen Wo ist mein Auftrag-Case nicht mehr mit einem riesigen LLM um die Ecke kommen muss, sondern vielleicht mit einem kleinen Modell, was halt eben ja genau die richtige Größe hat, also das perfekte Verhältnis von Rechenintensität, Ressourcenbedarf hat. Also ich muss nicht mehr immer mit der LLM-Kanone auf den Spatzen-Use-Case schießen.
Okay.
Und das tut sich gerade wahnsinnig viel auf, dass ich wirklich sage, hey, ich kann auch wirklich mit relativ günstiger Hardware KI-Modelle betreiben bei mir im eigenen Rechenzentrum und so erste simplere Use-Cases damit umsetzen, die für Automatisierung sorgen.
Die halt einen kleineren Anwendungsbereich dann haben, spezifischen, also nicht mehr so multi, ich kann alles irgendwie,
genau.
aber den dann trotzdem mit hoher Qualität ja. dann.
Zum Beispiel Category-Building, also so nach dem Motto, ich horche auf eine E-Mail-Postfach, so ein Verteiler, wo alle Kunden alles reinschreiben und ich kategorisiere einfach, ist das eine Reklamation, eine Bestellung, eine Beratungsanfrage und dispatche das an die richtige Abteilung.
Dafür brauche ich keine Nvidia-Karten im Wert von 100.000.
Genau, dafür brauchst du letztendlich
ja, das find einfach, ich schon mal gut.
Das kannst du wahrscheinlich auf deinem Rechner laufen lassen.
Ja, ist fair. Ungefähr.
Okay. Genau. Und die andere Entwicklung ist natürlich von der SAP selber jetzt auch nochmal, also gut, dass du nochmal sagtest, Oktober 2025, ist ja, dass es in 2026 ja die souveräne KI für Deutschland sozusagen geben soll. Also haben ja eine Partnerschaft mit OpenAI jetzt verkündet, was ja den Schmerz oder den Aufschrei so ein bisschen besänftigt. Ja, wir wollen nicht unsere Daten an die großen Hyperscaler geben. Ja, Microsoft hat ein Rechenzentrum in Frankfurt und Amsterdam, aber es ist halt immer noch eine US-Firma. Und Kunden tun sich da bewusst schwer, dann ihre SAP-Daten abzugeben. Die sagen ja auch, wir sind ja auch ganz bewusst nicht bei Microsoft Dynamics, sondern bei SAP.
Ja.
Und auch ganz bewusst im On-Premise-Bereich bei uns. Und da ist das, also ist noch relativ unscharf, aber nur mal abzuklappern, was da gerade so der Stand der Entwicklung ist. Es gibt dann einen eigenen Hosting-Partner, die Detox, glaube ich, Detox, muss ich mal selber gerade nochmal gucken. Ich habe den Namen gerade nicht mehr so ganz präsent, also auf jeden Fall eine Made in Germany Hosting-Partner, der letztendlich dann die Infrastruktur für die OpenAI-KI-Modelle zur Verfügung stellt, dass man sagen kann, ich gebe zwar die Daten an diesen Anbieter ab, aber sie verlassen den deutschen Boden nicht. Sie sind in Deutschland betrieben und nach den deutschen und europäischen Standards halt eben betrieben. Und ich habe keine Abhängigkeiten zu irgendwelchen US-Firmen an der Stelle, sondern habe halt einen Made in Germany Hosting-Partner, auf den ich mich da verlassen kann. Wie genau das dann technisch funktioniert, was da die Limitierungen sind, wie die für Anonymisierung sorgen und was da wirklich dann am Ende vielleicht an OpenAI noch geht und was nicht, da gibt es noch keine detaillierteren Infos zu, aber es ist eine spannende Entwicklung, wo ich ein Auge drauf habe.
Und es könnte halt mehr Unternehmen erlauben, dann tatsächlich diese Ressourcen auch zu nutzen, ohne dass sie sie selber hosten müssen. Ne?
Genau, ja. Weil was ja viele Startups, die heute sagen, wir machen eine KI-Plattform made in Germany, die routen ja auch am Ende alle irgendwo an das Azure OpenAI-Modell weiter, was dann bei Microsoft wieder gehostet ist. Und zu sagen, wir haben ein eigenes Rechenzentrum, hier steht das, kannst du dir auch gerne mal angucken und hier ist dein eigener Serverschrank. Ist dann die nächste Evolutionsstufe, die es gerade noch nicht gibt. Und das ist, glaube ich, auch für öffentliche Institutionen oder Kunden mit einem sehr hohen Datenschutzverlangen oder Anforderungen eine passende Lösung.
Cool. Philipp, vielen Dank schon mal für die Information. Was habe ich mir mitgenommen? Erstmal die Frage, geht KI auch für SAP On-Premise? Ja, ja. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu haben. Ich kann hybride Szenarien wählen, dass ich halt Cloud-Ressourcen dafür konsumiere. Ich kann es aber auch On-Premise machen, wenn ich mir genügend KI-Kartenkraft einkaufe, beziehungsweise vielleicht auch auf kleinere Small Language Modelle gehe, ja, habe ich gelernt. Dann das grobe Konzept ist, der Mensch fragt oder wie auch immer, es gibt einen Input an ein Large Language Modell, das wiederum übersetzt Anfragen dann an das SAP über Schnittstellen. Da sind wir wieder in Integrationsszenarien. Also ein Wunder ist das auch nicht, sondern wieder gute alte Schnittstellenarbeit sozusagen. Es gibt allerdings da jetzt nicht unbedingt fertig etwas von SAP. Wenn ich eben halt nicht in die Cloud gehen will und ja SAP Joule verwende, aber es gibt Hilfestellungen, wie zum Beispiel dann den GenAI Hub von SAP auf der SAP BTP. Was ich auch gelernt habe, ist wichtig zu gucken, dass es ein Problem löst im Business. Eigentlich ist das ja die Prämisse für alles, was ich im SAP mache an Prozessen. Aber dass es auch strukturierte Wege gibt, diese zu finden. Du hast die KI-Potenzialanalyse genannt. Also das auf jeden Fall auch als spannendes Thema. Und ja, vielleicht auch die Aussicht, dass es demnächst dann noch mehr Ressourcen gibt von der SAP organisiert mit der souveränen Cloud. Mal schauen, wo da die Reise hingeht. Philipp, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank auch euch für die Aufmerksamkeit. Ich werde alle Ressourcen nochmal verlinken, da in den Shownotes, auch diese Möglichkeit der KI-Potenzialanalyse. Ansonsten, wenn ihr die Möglichkeit habt, auf der Plattform, wo ihr uns seht und hört, lasst einen Daumen hoch da oder ein paar Sterne und empfehlt uns weiter und abonniert uns bitte auch. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht es gut. Bis demnächst.